Herr, ich preise dich, mein Gott. Ich finde das ein mega schönes Statement. Und ein mega cooles Lebensmotto. Jetzt wird uns der Matthias predigen. Weiterhin zum Thema heilige Moment. Der Jonah hat auch so einen heiligen Moment erlebt. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin gespannt, was du da uns zu erzählen hast, Matthias. Darf ich noch für dich beten? Ja, Jesus, danke vielmals, dass du in der Bibel so viel Leute begegnet bist, auf so viele einzigartige Weise. Und ich bitte dich wirklich, dass wir, wenn wir diese Geschichten lesen, einfach etwas mitnehmen dürfen, etwas mitbekommen von diesen heiligen Momenten und die selber erleben dürfen, auch im Alltag, in unserem stinknormalen, manchmal Alltag, wenn wir dir begegnen. Und ich bitte dich wirklich, dass du das machst und ich bitte dich jetzt auch, dass du zu Matthias redest, zu uns redest, durch den Matthias durch. Lass uns einfach in dieser Predigt wirklich hören, was dir auf dem Herzen ist, was Matthias auf dem Herzen ist und erreicht uns einfach. Danke vielmals. Amen.
Also. Danke vielmals. Ich freue mich riesig, heute Morgen da zu sein, mit euch zusammen. Wir haben ja schon länger ein bisschen die Serie heilige Momente, wo wir immer wieder feststellen, wie Gott auch ganz speziell heilige Momente schafft in unserem Alltag. Und manchmal merken wir es gar nicht so. Und Jonah, der war so ein bisschen ein spezieller Typ gewesen. Das wissen wir, der Jonah hat etliches in seinem Leben verpasst. Er hat, nicht realisiert, wie Gott ihn hat wollen brauchen. Er war ja ein ganz normaler Israelit gewesen. Und Gott ist und zu ihm gekommen und hat zu ihm geredet. Er hat ihn sogar mit dem Namen und dem Vornamen angeredet, also mit dem Familiennamen und dem Vornamen. Und hat ihm das einfach aufgezeigt. Gang du jetzt nach Ninive. Das hat dem Jonah nicht ganz gepasst. Ich weiss nicht, wie das euch ist, wenn jemand euch einen Auftrag gibt. Also wenn meine Frau mir sagt, trägt den Güsselsack raus, dann habe ich manchmal auch einen Grund, um es nicht zu machen. Und der Jonah hat auch einen Grund gehabt, um es nicht zu machen. Er hat nämlich daran gedacht, ja, da zu den Heiden gehen, der Mose hat uns verboten, wir sollen zu den Heiden gehen, wir sollen nicht mit ihnen Kontakt haben und haben wir nicht schon genug Probleme mit dem Zehnstämmerich dazumal und dem Zweistämmerich. Aber da erlebt der Jonah ganz einen bestimmten heiligen Moment. Gott redet zu ihm und spricht ihn an. Und er lehnt ab. Es heisst, dass er dort das Schiff genommen hat und in die andere Richtung losgefahren ist. Eigentlich hätte er von dem Ort, wo er gewohnt hat, Richtung Osten gehen, durch die Wüste. Und er hat sich entschieden, Richtung Westen zu gehen und dann das Schiff zu nehmen. Er geht also ganz in die falsche Richtung. Und ja, ich denke, das passiert uns vielleicht manchmal auch. Dass wir einfach die falsche Richtung gehen. Weil wir vielleicht bequem sind, weil wir vielleicht so wie der Jonah eine fromme Ausrede haben und dann eben da nicht machen, was Gott uns aufgetragen hat. Tun wir den Film ein bisschen vorspulen. Eine Weile später ist ja dann der Sturm auf dem Schiff und der Jonah hat dann gefunden, ich bin schuld, schmeißt mich raus, dann werdet ihr wenigstens gerettet. Der Jonah war also so weit gewesen, dass er suizidale Gedanken gehabt. Er hat gesagt, also, schmeiße mich raus, sind die das Problem los und ich bin das Problem auch los. Dann stirb ich halt. Gott hat das nicht zugelassen. Sie haben zwar rausgeschmissen, aber ein grosser Fisch ist gekommen. Und da möchte ich euch vorlesen. Doch Jahwe hatte einen großen Fisch kommen lassen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Ich stelle mir das so vor. Also weißt du, dass so Seetang um mich herum und alles nass und feucht und es fängt an gären und vielleicht rülpst der Fisch mal. Und also ja, muss ich das mal überlegen, wie das dort hinein war. Geschmückt hat sie auch nicht wirklich gut. Und dann das irgendwie Qualen und Seesterne oder weiß ich, was die alles fressen. Also 3 Tage lang hat der Jona das ausgehalten. Und dann nach 3 Tagen heisst es, von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. Also 3 Tage braucht es, um einen Jona-Lind zu kochen. Wie lange braucht es bei uns manchmal, um unseren Lind zu kochen? Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. In meiner Not rief ich zu Jahwe und er hörte auf mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe und du hörtest meinen Ruf. Mich warf die Flut ins Herz der Meere, die Strömung schloss mich ein. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wiedersehen. Das Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe schließt mich ein. Seetang schlingt sich mir um den Kopf, da schrieb das. Schlingt sich mir um den Kopf, bis zu den Wurzeln der Berge sinke ich hinab. Hinter mir schließen sich für immer die Riegel der Erde. Aber du hast mich lebendig aus der Grube gezogen, Jahwe, mein Gott. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer die Nichtse aus nichts verehrt, stößt deine Gnade zurück. Ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Bei Jahwe ist meine Rettung. Speziell so im Buch vom Walfisch zu sein und einen heiligen Moment zu erleben. Ein Moment, wo Gott ganz nah ist, wo er sich spüren lässt. 3 Tage hat es gebraucht, bis der Jona wirklich kapituliert hat. Und dann macht er ein Versprechen, ein Gelöbnis, wo er gesagt hat, das will ich jetzt erfüllen. Jahwe ist meine Rettung. Und da ist es wieder so ein heiliger Moment, wo den Gott wirklich dem Fisch befiehlt, er soll den Jona ans Ufer spucken. Da kam das Wort Jahwes ein zweites Mal zu Jona. Los, geh in die große Stadt Ninive und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir auftrage. Jetzt haben wir doch das Kapitel abgeschlossen, oder? Jetzt kommt Gott wieder und sagt, gang auf Ninive. Predige ihnen da, was ich dir aufgetragen habe. Jona blieb nicht viel anderes übrig, er hat ein Gelübde gemacht und Gelübde brechen gegenüber Gott ist immer eine schlechte Sache. Gelübde halten, das bringt etwas. Also der Jona geht, da ging Jona los, wie Jahwe es ihm gesagt hat. Vielleicht hat er ein bisschen gestempelt. Gell? Und kam nach Ninive. Ninive war eine sehr große Stadt vor Gott. Mit einem Umfang von 3 Tagereisen. Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Ich weiß nicht, wie der Jona in die Stadt hineingegangen ist, aber ich denke, nachdem er das alles erlebt hat, vielleicht hat er ein bisschen Schadenfreude gehabt. Ich meine, das waren ja keine Juden, das waren Heiden, das war ein gottloses Volk. Die haben einen ganzen Haufen schlimme Sachen gemacht. So schlimm, dass ihre Bosheit vor Gott gekommen ist. Denen geschieht doch das Recht. 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Schadenfreude. Nur noch 40 Tage haben sie zu leben und dann sind ihr alle Tod, ihr Sünder, ihr Bösewicht, ihr Lügemüller. Die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen zu fasten. Unglaublich. Jetzt kommt also, ich sage Ihnen, Jonas war kein Evangelist, also sicher nicht, oder? Er hat nicht das Evangelium gebracht. Er war ein schlechter, also ein böser Prophet. Und er hat gesagt, 40 Tage dann sind alle tot. Und was machen die Leute? Sie schenken dem Glauben. Und beschlossen zu fasten, alle gross und klein sogar, zogen den Trauersack ein. Und da passiert etwas, was Jona nie für möglich gehalten hat. Ninive hatte etwa 100'000 Einwohner. Das ist fünfmal mehr wie Horgen. Und da passiert, dass Gott auf das Volk herabschaut und Gott sah ihr Tun. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten. Und er führte die Drohung nicht aus. Ich denke, für einen Jona wäre das jetzt auch wieder so ein heiliger Moment gewesen, oder? Gott schenkt Gnade. Über 100'000 Leute, 120'000 Leute scheint es, die sich plötzlich bekehren und Buß tun vor Gott und ihre alten Werke nicht mehr tun und vorwärts gehen und anfangen an den Gott glauben, wie immer sie das verstanden haben. Sie haben nicht nur ihr Hemd gewechselt, sondern sie haben sich wirklich Gott zugewendet, haben echte Buße tun und sind da umgekehrt. Alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun, hat sogar der König befohlen. Selbst der König hat sich bekehrt in dem Sinn. Wer weiß, vielleicht tut es Gott leid und er lässt seinen glühenden Zorn ab, so dass wir nicht umkommen. Und da ist der Jona als Prophet eigentlich vorne gestanden, nicht irgendwo mehr in der Straße, sondern vor dem König. Und eigentlich wäre es jetzt im Jona sein Job gewesen, die Leute zu unterrichten. Oder? Der hätte ihnen das Evangelium bringen sollen. Der hätte sie sollen lehren, der hätte ihnen sollen sagen, was es mit dem Gott Abraham, Isaak und Jakobs auf sich hat. Der hätte sie sollen denen irgendetwas teilwerden, dass sie auf dem Weg, wo sie angefangen haben, können weitergehen. Aber statt dass der Jona, der grosse Prophet aus Juda, die Leute anfängt zu unterweisen und sich mit ihnen freut, heisst es im Kapitel 4, Jona ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er zu Jahwe. Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Ah, kennt ihr das? Ich hasse doch gewusst, dass es so rauskommt, oder? Der Jona hat zwar gewusst, was Gnade bedeutet, weil er das im Buch vom Wallfisch erlebt, aber er hat es schon wieder vergessen. Dass Gnade nicht nur für die Juden gilt, sondern für alle Menschen, hat er vergessen. Und er ist so enttäuscht, dass er im Vers 2 dann das zusammenfasst. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenze kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Und jetzt sagt der Jona, nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Das heisst, er hat so einen Frust in seinem Leben hineingehabt. Er war am Ende. Schon wieder ein suizidaler Gedanke. Dort zumal auf dem Schiff. Jetzt, wo er das Wunder erlebt, dass sich die Leute bekehren, es stinkt ihm grauenhaft. Und dann stellt ihm Gott eine einfache Frage, im Vers 4, aber Jahwe fragte, ist es recht von dir, so zornig zu sein? Also Gott redet zu einem wieder einen heiligen Moment. Und das macht Gott noch, wo der Jona in der Stadt ist. Und dann heisst es, dass der Jona sich aus der Stadt zurückgezogen hat. Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Das heisst, er hat sie nicht unterrichtet, wie es eigentlich meiner Meinung nach seine Aufgabe gewesen wäre. Sondern hat jetzt gefunden, einmal schauen, wie der liebe Gott das jetzt macht. Einfach mal zuschauen. Spannend, hä? Um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Da ließ Jahwe Gott eine Rizinusstaude über Jonas emporwachsen. Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn von seinem Missmut befreien. Das heisst, Gott hat es gnädig gemeint mit dem Jonas und hat gefunden, komm, da tun wir ein schönes Pflänzchen an, das einen Haufen Schatten spendet, dass es Jonas darf wohl sein. Jonas freute sich riesig über die Staude. Aber am nächsten Tag, als die Morgenröte aufzog, schickte Gott einen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, so dass sie verdorrte. Hat Gott nicht Humor? Hast du auch ab und zu ein Würmli, wo du deine Rizinusstaude anfrisst? Als die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, so dass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er sich den Tod. Das dritte Mal. Da wünschte er sich den Tod und sagte, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Aber Gott fragte Jona, ist es recht von dir, wegen dieser Staude so zornig zu sein? Ja, erwiderte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Menschlich, hä? So wie du und ich. Da sagte Jahwe, dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt hast und die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen. Und mir soll es nicht dieser großen Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Das heißt, das Volk dort war so verwirrt gewesen, nicht, dass sie links und rechts im Sinne wahrscheinlich können unterscheiden, sondern dass sie nicht mehr können unterscheiden, was ist recht, was ist gut, was ist sinnvoll, was hilft. Und das sind wir heute in unserer Welt an der genau gleichen Stelle. Wir wissen nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Sehr viele Menschen leben den Tag hinein und sagen, das ist alles relativ. Hauptsache, es geht mir gut. Hauptsache, ich habe mein Hütchen. Hauptsache, die Rizinusstaude ist bei mir und geht nicht ein. Seht ihr so häufig, geht es uns doch auch so. Wir möchten, dass es uns gut geht. Dass wir daheim dürfen sein, dass wir Essen und frisches Wasser haben, dass die Stromzufuhr und Gaszufuhr nicht abgestellt wird, dass wir Geld haben, um unsere Wünsche zu erfüllen und unsere Bedürfnisse. Und es soll uns vor allem wohl sein. Und wenn wir realisieren, in welcher Zeit dass wir heute stehen, wo wir nicht wissen, was heute und morgen, zum Beispiel in der Ukraine, aber auch in Jemen und in vielen anderen Orten stattfindet, wo wir uns einfach bis jetzt nicht darum gekümmert haben. In der Ukraine kümmern wir uns ein bisschen darum, weil es ist uns nach. Die Menschen sind uns nach. Wir haben Freunde dort vielleicht. Und jetzt fangen wir an, darüber nachzudenken und wir fangen an, jammern. Im Blick habe ich gelesen, dass wir wahrscheinlich 3,4% Jahresinflation haben. Ist ja verrückt. Da verhungern wir. Wie viel Inflation haben sie in gewissen Ländern in Asien, in Afrika, in Südamerika? Und wir jammern, wenn das Benzin, wo wir nicht wirklich so brauchen und wo wir ja noch einen Haufen Geld darüber aus haben, 2,30 Franken oder noch mehr kostet. Wir jammern und vergessen dabei, dass wir Brüder und Schwestern haben in Afrika, in Südamerika, in Asien, auch in Russland, auch in der Ukraine, die mit dem auskommen müssen, was sie eben haben. Und die in all dem ihnen trotz allem nicht missmutig sind, sondern das Evangelium verkündet. Wo ein Herzensanliegen haben, dass andere Menschen gerettet werden. Ich denke an die Freunde, die ich persönlich kenne, an Juri, haben ein paar von uns schon kennenlernen, an Nembuan, an Bera von Novi Sad, an Bata von Nisch, Natascha von Saporoschje, Zneja auch von Nisch. Und wie sie alle heissen mögen, einen Haufen kennen wir ja gar nicht, wo aber die Verkündigung vom Evangelium wirklich an erster Stelle steht. Die Berufung, die der Jona eigentlich am Anfang bekommen hat. Und was machen wir? Wir sitzen unter den Rizinusstuden und ärgern uns. 2,40 Franken pro Liter. Das kann doch nicht sein. He? Das sind unheilige Momente, denke ich, wenn wir so anfangen zu denken. Wie wäre das, wenn Gott heute Morgen zu dir würde sagen, sollte es mir nicht leid tun, um Horgen, Oberrieden, den Hirzel, Schöneberg, wo mehr als 20'000 Leute zusammen sind, wo auch links und rechts nicht mehr unterscheiden können. Und dazu noch das viele Vieh steht da. Das wäre doch ein heiliger Moment. Und meine Frage ist, wie reagierst du darauf? Wie reagieren wir darauf? Fangen wir an, nachzubauen, wie dazumal der Noah. Nehmen den Auftrag wahr, eben nicht wie der Jona, sondern wie es der Jona eigentlich jetzt machen soll. Damit wir das erleben dürfen, was der Jona erlebt hat, nämlich dass sich ganz viele Menschen bekehrt haben. Und nehmen die Verantwortung wahr, sie auch zu belehren, dass sie auf dem Weg bleiben. Der Jona, das ist ein automatischer Tippfehler bei mir da. Der Jona hat 4 verschiedene heilige Momente erlebt. Und ich möchte noch mal durchgehen mit euch. Das erste heilige Moment ist da, wo Gott zu ihm geredet hat. Ganz am Anfang. Gott redet mit ihm. Und Gott redet vielleicht auch heute zu dir. Oder vielleicht hat er schon lange mal zu dir geredet. Vielleicht vor 30, 40 Jahren. So wie ich vor über 40 Jahren der Elisabeth mal Ja gesagt habe. Und das gilt immer noch. Dass Gott zu dir redet und dir sagt, ich will dich zum Menschenfischer machen. Vielleicht einer mit einem Netz, vielleicht einer mit einem kleinen Netz, vielleicht einer, der nur Fischerrute hat, das spielt doch keine Rolle. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Vielleicht ist es dir in deinem Leben auch gegangen, wie im Jona. Falsche Richtung eingeschlagen, Schiff statt Wüste. Suizidale Gedanken. Ab im Bauch vom Walfisch. Mitten im Schlamm, im Dreck. Umgeben von Getieren. Und plötzlich, nachdem dich Gott weich gekocht hat, 3-4 Tage oder noch länger, die Gedanken. Herr, errette mich. Wenn du mich rettest, dann will ich alles machen, was du gesagt hast. Ein heiliger Moment. Ein anderer heiliger Moment, wo der Jona auf Ninive hineingeht und merkt, dass die Menschen sich bekehren, eine Umkehr machen, Buße tun. Vielleicht merkst du, dass Gott deine Gaben anfängt zu nutzen, die er dir geschenkt hat, und dass es zu Aufgaben werden. Das gehört ja immer ein bisschen zusammen, oder? Also, Lisma kann eine Gabe sein und daraus könnte man eine Aufgabe machen. Gut kochen ist eine Gabe, gell? Und da könnte auch eine Ausgabe daraus entstehen, wenn wir auf Gottes Stimme hören. Eine Aufgabe, damit man den Menschen dienen, die für ewig verloren gehen. Aber es könnte sein, dass die Menschen eigentlich wie im Jona dann auch zu wenig fromm sind, zu wenig israelitisch, zu wenig weiss ich was. Vielleicht entwickelt sich auch die Gemeinde nicht so, wie jetzt du gerne hättest, und dein Umfeld und deine Familie. Und vielleicht nervst du dich darüber, so wie sich der Jona geärgert hat. Ich habe doch ganz einen anderen Plan gehabt. Ich hätte das doch so und so gemacht. Und sowieso, was sollen die Heiden? Denen gehört eh nichts. Trotzdem ist Gott mitten drin. Und trotzdem gibt Gott dir immer wieder eine Chance, einen Anstoß, dass deine Gaben auch zu deinen Aufgaben werden dürfen. Und vielleicht ist es auch so, dass du dich heute unter dem Rizinusstrauch wiederfindest. Dass du vielleicht denkst, ja, wie der Jona, es würde eigentlich keine Rolle spielen, wenn ich jetzt sterben würde. Vielleicht sitzt man ganz trotzig unter dem Strauch und sagt, ja, am Anfang haben wir mal abgemacht, dass ich den da und da und da im Reich Gottes machen werde, dass ich mein Leben lang für ihn einsetzen werde. Und jetzt bin ich vielleicht an einem ganz anderen Ort. Es hat sich nicht so entwickelt, wie ich das gerne hätte oder gehabt hätte. Und vielleicht bin ich ganz trotzig geworden in dem. Gott hat es nicht so gemacht, wie ich wollte. Aber weil es Gott nicht so macht, wie ich wollte, heisst es nicht, dass er mich nicht segnet. Das heisst auch nicht, dass er mich nicht gern hat. Oder dass er mit mir einen guten Weg will gehen. Es heisst nichts anderes, als dass Gott mehr weiss, mehr kann, als dass wir ihm zutrauen. Und in diesen vier heiligen Momenten, wo der Jona erlebt hat, denke ich, können wir uns da und dort wiederfinden. Und ich hoffe, dass wir nicht immer so reagieren, wie der Jona reagiert hat, sondern dass wir auf eine gute Art reagieren können. Und dass die heiligen Momente für uns zu einer Herausforderung werden für den Alltag. Die heiligen Momente, die sind nicht immer am Sonntag. Nein, die sind meistens in den anderen sechs Tagen. Und sie sind nicht im Saal der ECG, die heiligen Momente. Sondern die sind dort, wo du bei deiner Nachbarin läutest. Oder deinem Nachbar hilfst, der Rasenmäher, weiss ich was. Oder sonst irgendetwas machst. Das sind die heiligen Momente. Und ich wünsche mir für jeden von euch, dass ihr heilige Momente erleben dürft. Momente, wo ihr dürft spüren, jetzt ist Gott am Werken. Nicht mehr ich. Ich bin nur noch Statist. Und er macht es. Und ganz besonders in dieser Ferienzeit, denke ich, könnt ganz einen Haufen solcher heilige Momente in dein Leben kommen, die dich von Grund auf verändern wollen. Und dazu braucht es, dass wir manchmal aus unserer Bahn rausgeworfen werden. Weil wenn wir auf unserer Bahn bleiben, dann bleiben wir eben auf unserer Bahn. Und ich wünschte mir, dass Gott uns aus unserer Bahn rauswirft. Auf ein gutes Gleis, das er vorbereitet hat. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir einfach dürfen, uns immer wieder dir ganz neu weihen und gut auf deine Stimme hören. Ich möchte dich bitten, dass wir gerade da, was der Jona erlebt hat, dass wir das für uns auch verstehen, wo wir in der einen oder anderen Situation gewesen sind. Und ich bitte dich, dass wir uns dürfen aufmachen und dass uns die Geschichte oder das Erleben vielmehr von Jona hilft, in unserem Alltag besser mit uns selber zurechtzukommen. Weil das grösste Problem in unserem Leben sind nicht unsere Umstände. Das grösste Problem sind wir. Hilf uns. Amen. Amen.
Amen. Danke vielmals, Matthias. Ich habe es noch bewegend gefunden, wo du gesagt hast, den Gedanken von Jona zu gehen und einem Volk zu predigen, wo doch gar nicht an Gott glaubt, wo der Jahwe glaubt, doch gar nicht haben. Was bringt es da denn schon? Bin ich nicht zu gut für das? Und manchmal verwünsche ich mich selber so ein bisschen im Alltag auch in dem Denken, bin ich nicht zu gut für das, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und irgendwie nein, irgendwie in Gott hat alles Wert. Tönt jetzt wie eine mega simple Weisheit, aber ich wünsche mir wirklich, dass der Heilige Geist dass das als Herz darf setzen darf, dass wir einfach dort, wo wir sind, treu dienen dürfen. Egal, was es ist. Ich finde es auch so schön beim Prophet Jona. Seine Botschaft ist ja wahnsinnig kurz. Bei den anderen Propheten haben wir eine grosse Rede. Wir haben viele Wörter. Und beim Jona sind es ein Satz, ein paar Wörter. Aber der kleine Stein, wo der Jona ins Rollen bringt, das entpuppt sich in etwas Gewaltiges. Und es ist, wie der Matthias gesagt hat, dass es kommt vielleicht nicht so raus, wie die Jona es sich denkt, aber Gott formt es und Gott hat es in der Hand. Und in dem einen Moment war es einfach entscheidend, dass die Jona treu war und das gemacht hat, was Gott ihm gesagt hat, dass er soll machen. Und ich fände es cool, wenn wir noch ein bisschen Musik könnten machen, könnten wir spontan irgendetwas spielen und uns währenddem Gott einfach wirklich hergeben dürfen. Und ihm fragen, hey, was ist dran und wo ist dran? Auch wenn ich vielleicht denke, nein, das geht doch gar nicht, oder bin ich nicht viel zu gut dafür, oder ist das überhaupt meine Aufgabe, oder was auch immer. Das muss wirklich Gott hergeben. Egal wie klein, in Anführungszeichen, es auch scheint.
Thank you.
Ja, und Jesus, danke vielmals für deine grosse Liebe, für deine Treue. Danke vielmals, bist du dir nicht schade gewesen, zu kommen. Und auch jetzt noch in unser Leben zu kommen. Und einfach wirklich in jeder Lage, in jeder Situation, an jedem Tag treu da zu sein. Du liebst uns und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Wir lieben dich auch. Und wir wollen auch dir wirklich treu dienen. Und ich bitte dich, gib uns den Mut, einfach im Alltag auf deine Stimme zu hören, Heiliger Geist. Und vielleicht müssen wir nicht genau, wo es durchgeht, aber hilf uns trotzdem, den Schritt zu machen und einfach auf dein Wirken zu vertrauen. Einfach treu das zu machen, was du uns aufs Herz leist. Und ich bitte, gib uns einen Hunger, nach dir zu fragen. Danke vielmals für alles, was du tust. Danke für den, wo du bist, Jesus. Wir lieben dich. Du bist in unserer Mitte und wir beten dich an. Und wir wollen wirklich unseren Alltag von dir prägen lassen. Wir wollen dir begegnen in diesen heiligen Moment. Wirklich. Du bist willkommen. Danke. Amen. Wir singen noch ein Lied. Ja, Herr, das Licht heisst es. Man kennt es auch, man hat es auch schon oft gesungen, da in der Gemeinde. Wenn ihr mögt, steht auf, singt mit.
Wir können es auch als Segnungslied nehmen, eine Art. Wir schauen auf das Licht, das Gott uns gibt. Wir gehen zu seinem Thron. Wir schauen, was du uns gegeben hast, und dann können wir es auch weiter erzählen. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf Strahlt inmitten der Finsternis für uns an. Jesus, du Licht der Welt, zünde uns dein Licht. Schein uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht, sei mein Licht. Jesus, dein Licht, fülle das Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Gottes Sohns, durch dein Blut kann ich nun vor dir stehen. Prüf mich, Herr, lass mein Dunkel vergehen. Sei mein Licht, sei mein Licht. Jesus, dein Licht. Du hast Gnade um Gnade gegeben, dich widerspiegeln, erzähl unser Leben von deinem Blick, von deinem Blick. Jesus, dein Blick.
Amen. Das Herr, das Licht vom Herr soll aufstrahlen. Auch der Reus.